Okay, seid ihr noch aufnahmefähig? Ja, sagen alle ja. Na gut, da können wir noch ein dünnes Stück machen. Okay. Bei mir geht's oder soll es so ein bisschen um das Thema gehen: Glaube, der nicht sieht. Oder Glaube, der in Klammern noch nicht sieht. Das betrifft ja auch den Josef. Wir haben ja gerade vom Josef gehört, dass er im Gefängnis saß. Und wenn er so manch dunkle Nacht in der Gefängniszelle verbracht hat und vielleicht auch manchmal zurückgedacht hat an seine Träume, die er als Jugendlicher hatte, wo er vielleicht noch so ganz überzeugt davon war, war schon herausfordernd, denke ich, da trotzdem weiter dran festzuhalten, was Gott ihm gezeigt hat. Ja. Und wir gehen jetzt mal zu jemandem im Neuen Testament, der auch eine Situation mit Jesus hatte, eine herausfordernde Situation mit Jesus. Er sollte auch glauben. Und zwar ist es der Thomas. Wir gehen mal in Johannes 20, 24 bis 29. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Es war seine Entscheidung. Er hat gesagt: Nein. Ihr könnt mir jetzt viel erzählen, aber das glaube ich nicht. Und er sagt: Okay, wenn ich ihn nicht sehe, dann glaube ich nicht. Wenn ich ihn nicht berühren kann, dann glaube ich nicht. Ja? Und wenn ich nicht auch seine Seite, die sie durchstochen hatten bei der Kreuzigung, sehen und betasten und berühren darf, dann werde ich es nicht glauben. Ich habe noch nie gehört, dass jemand, der gerade gestorben ist, das habe ich ja nur mitgekriegt, dann auf einmal wieder lebt. Was macht Jesus? Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus. Er kommt. Ich würde mal sagen, es ist von Thomas wie eine zweite Chance. Und da habe ich mich gefragt: Okay, wie viele zweite Chancen hast du eigentlich schon gekriegt? Und vielleicht sogar schon verpasst. Jesus ist so gnädig und barmherzig und sagt sich nicht: Na gut, wenn der Thomas nicht an mich glauben will, dann soll er es halt lassen. Nee, er kommt dahin, er geht sogar durch die Türen. Hier steht ja da kommt Jesus, als die Türen fest verschlossen waren. Er trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Wo Jesus hinkommt, ist immer der Friede. Und er kommt in die Mitte seiner Jünger. Und er spricht direkt zu Thomas. Die anderen sind ihm ja schon begegnet. Aber dem Thomas war er noch nicht begegnet. Und er macht es genauso, wie Thomas das gefordert hat. Na, Thomas, komm her, reiche deinen Finger her, ich zeige dir meine Hände, reiche deine Hand her, leg's in meine Seite. Und nun, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Jetzt hast du mich gesehen. Du hast keine Ausrede mehr. Daraufhin, Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt aber dann zu ihm im Vers 29: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Es war Thomas seine Entscheidung zu sagen: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur, wenn ich das gesehen habe. Er hat in dem Moment einfach nur das Irdische gesehen. Vielleicht hatte er noch diesen Kummer, diesen Schmerz in seinem Herzen, seinen geliebten Meister, dem er gefolgt ist, 3 Jahre lang zu verlieren. Aber er hat sich gesagt: Okay, wenn er sich mir nicht zeigt, dann werde ich das nicht glauben. Aber er hat diese zweite Chance, denke ich, genutzt. Er hat dann geglaubt an Jesus. Er hat ihn wahrhaftig vor sich gesehen, Und er soll ja später den Ruf bekommen haben, bis nach Indien zu gehen. So ist diese außerbiblische Überlieferung. Ich weiß es nicht genau, aber es ist so überliefert. Und soll diesen auch gefolgt sein. Und ich denke, dass er, wo er diesen Ruf bekommen hat, nach Indien zu gehen, nicht nochmal gesagt hat, nee, Herr, wenn du jetzt nicht leibhaftig vor mir stehst und sagst, ich soll da hingehen, mache ich es nicht. Nee, ich denke, er ist gegangen, obwohl er nicht wusste, was ihn in Indien erwartet. Also hat er seine zweite Chance, die er von Jesus bekommen hat, dann auch genutzt. Und hat gesagt, okay, ich gehe nach Indien, was mich dort auch erwarten sollte, ich gehe, der Herr hat es mir gezeigt. Und er ist dann diesen Weg gegangen. Und man kennt das oder man kann das ja doch ein Stück nachvollziehen, wenn man in ein total fremdes Land geschickt wird, wer weiß schon, was einem da erwartet. Ne? Wie viele erste Missionare oder Evangelisten in Afrika sind auf Urwaldeinwohner gestoßen oder auf Kannibalen, die überhaupt nicht wussten, was sie wollten und sind einfach umgekommen. Ne? Und da ist immer so eine Sache, dass man wirklich glaubt, okay, du Herr hast mir das gesagt und weil du es gesagt hast, werde ich gehen. Ne? Ein weiteres Beispiel ist der Abraham. Abraham sollte auch von Ur in das verheißene Land Kana anziehen. Er hat auch Gott geglaubt. Und er konnte ja nicht vorher irgendwie hier mit Google Maps oder so dort ins Land Kana anschauen und mal gucken, wer dort so wohnt. Oder was erwartet mich denn da? Oder ist die Wiese wirklich grün? Ne? Oder ist das wirklich ein schönes Land, wenn ich da hinziehe? Nee, er ist im puren Glauben dahin gegangen. Aus der vertrauten Umgebung in dieses von Gott verheißene Land. Ne? Und es war sicherlich eine weite Reise. Und vielleicht haben zwischendrin auch mal die Knechte gemurrt und haben gesagt, hier, pass auf, lieber Abraham, denkst du wirklich, dass wir da hingehen sollten? Oder vielleicht hat sogar die eigene Frau super Zweifel geäußert, zwischendrin, wo die Reise schwer wurde. Gut, wissen wir jetzt nicht genau, ist jetzt mal so meine Mutmaßung. Und den zweiten Glaubensschritt ging Abraham ja dann später, als er ca. 25 Jahre auf den verheißenen Sohn warten musste. Und so sehen wir ein Muster Gottes, wo er Menschen aus der Bibel Zusagen gemacht hat und die er dann später erfüllt hat. Und ich will jetzt mal auf diese Phasen eingehen, die wir durchleben, wo wir die Zusage Gottes erhalten haben, also biblisch gesagt eine Verheißung, aber die Zusage hat sich noch nicht erfüllt. Da brauche ich jetzt mal zwei Stühle, um das ein bisschen praktisch zu machen. Und zwar, das ist jetzt mal hier der erste Stuhl. Hier stellen wir einen hin, das ist der Punkt, wo Gott, den Kopf können wir hier drüben hinstellen, der Weg ist weit. Danke, Uwe. Also das ist jetzt der Punkt, wo wir im Prinzip auf die Zusage Gottes warten und wo wir diese Zusage erhalten hatten. Und da kann ich auch mein persönliches Zeugnis gleich mit einflechten. Und zwar war ich ja letztes Jahr im November im Krankenhaus. Und ja, wo ich dort war, war die Sache sehr ungewiss. Dort war man, zu der Zeit wusste noch keiner, was ich hatte. Und der Herr hat aber zu uns gesagt, pass auf, es ist ein Weg der Heilung, vertraue mir, ich werde es wohl machen. Na, und dann haben noch liebe Geschwister für mich gebetet und mir gesagt, es ist eine Glaubensprüfung und dass ich geheilt werde. Aber ich musste die Sache im Glauben ergreifen. Jetzt weiß ich nicht, warum der Herr zu der Zeit, damals wusste ich es nicht, warum der Herr nicht damals gesagt hat, Sensationsheilung, alles ist wieder gut. Der Markus ist komplett geheilt und wieder hergestellt. Es geht einfach weiter wie vorneweg. Weil dem Herrn mein Charakter wichtiger war als meine spontane Sensationsheilung. Er wollte an mir arbeiten, wie das der Konrad schon so schön dargestellt hat. Es waren noch einige Stecker in die richtige Richtung zu bringen. Und da hat der Herr an mir gearbeitet. Er hat mir diese Zusagen gegeben, pass auf, du wirst geheilt, aber es wird ein Weg sein. Ich werde es wohl machen und halte daran fest. Und er wollte sehen, wie ich in dieser rein menschlich ungewissen Situation, wo ich mich jetzt hier immer noch befinde, ne, an diesem Stuhl, ich habe die Zusage Gottes bekommen, du wirst geheilt, aber rein menschlich ist davon noch nichts zu sehen. Wie verhalte ich mich dann? Okay, bist du dann im Krankenhaus? Liebe Geschwister haben mir Bibelverse geschickt. 4-mal kam der Eindruck, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Okay, davon ist nichts zu sehen. Ich lese mir diesen Vers durch, ich bete ihn aus, ich proklamiere ihn, weiter an der Wahrheit festhalten. Eine weitere Schwester schickte mir Psalm 34, Vers 20. Vielfältig ist das Unglück der Gerechten, aber aus allem errettet ihn der Herr. Ne? Und so ging ich weiter auf meinem Weg der Heilung. Auch wenn ich noch nichts davon sehe. Und wenn ich immer noch da liege, wenn dort Behandlungen laufen, die mir helfen sollen, auch wenn verschiedene Dinge so vielleicht auch rein menschlich an Umständen dazwischenkommen, die mir auch nicht gefallen, aber ich halte an diesen Sachen fest. Ich halte an den Bibelworten fest. Ich halte an dem fest, was der Herr mir gesagt hat und halte daran fest, dass er mich heilen wird und dass ich auf dem Weg der Heilung bin. Dann habe ich das immer wieder ausgebetet, habe es ausprogrammiert, bin quasi im Glauben gegangen, ohne es zu sehen. Ja? In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es auch, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Ja? Ist die Frage, wie verhalten wir uns in diesem Zeitraum, wenn wir noch keine Erfüllung haben? Ja? Nehmen wir Gottes Verheißung, beten diese aus, sinnen darüber nach, legen es ihm wieder vor, dass er es doch erfüllen möge. Na? Wie Jesus zu Thomas gesagt hat, glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Na? Und solche sollen wir sein. Auch wenn wir jetzt verschiedene Dinge nicht sehen, sollen wir doch glauben. Wir sollen das festhalten, was Jesus uns persönlich gezeigt hat. Wir sollen das festhalten, was er uns gesagt hat. Hebräer 4,14 sagt, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das, was er uns gezeigt hat. Und während wir diese Dinge ausbeten, na, der Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes, Römer 10, Vers 17, dann mehrt sich auch in uns der Glaube. Na, und dann bin ich vielleicht immer noch so an dem Punkt, okay, ich habe die Zusage Gottes, aber eine Erfüllung sehe ich noch nie. Aber der Herr, das ehrt den Herrn, wenn wir dann festhalten, wenn wir dann weiter vertrauen, das ehrt den Herrn. Na? Und der Herr kann uns einfach gebrauchen. Na? Und es kommt auch zu einer Bewährung unseres Glaubens in diesem Zeitraum. Jakobus 1,3 spricht von dieser Bewährung. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens geduldiges Ausharren bewirkt. Ne? Es ist wie so ein Weg gewesen für mich. Jeden Tag, immer wieder ein kleiner Schritt. Ich gehe bewusst nochmal zurück, weil man ja auch nicht, ne? Man fühlt sich ja auch nicht immer danach. Ne? Kommt vielleicht eine Ärztin rein, die sagt, okay, ja, der eine Arzt hat zwar das jetzt gesagt, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, eigentlich ist es noch schlimmer, als er gesagt hat. Okay, ja, aber wird schon irgendwie, Punkt. So, wieder raus. Na gut, bist du bedient. Und ja, nimmst wieder die Bibel in die Hand, was anderes hast du eh nicht zu tun. Also weiter dran festhalten, weiter die Dinge proklamieren, weiter am Wort Gottes arbeiten. Dann schickte mir jemand Malachi 3, Vers 20. Aber über denen, die den Herrn fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und es ist Heilung unter ihren Flügeln. Und wir werden hinausgehen und umherspringen wie die Mastkälber. Ist das nicht schön? Man fühlt sich überhaupt nicht nach Tanzen, wenn man das gerade liest, aber ja, genau, es wird schon. Es entwickelt sich dann. Ne? Und dann habe ich dann jeden Abend immer so diese ganzen Heilungsbibelstellen und Verse, die mir geschickt wurden, immer wieder durchgenommen. Jeden Abend, immer wieder, bis das Substanz wurde, bis das fest wurde, bis das saß. Und ja, bis es sich entwickelt hat. Und dann, wenn der Herr merkt, wir halten fest, kommen auf einmal schon gute Nachrichten. Dann kommen auch Ärzte rein und sagen, ja, aber wir haben auch mal eine gute Nachricht für Sie. Okay, ja, sehr schön, okay, gut. Dann weiter glauben, weiter festhalten, weiter beten. Und ihr habt ja auch alle mitgemacht. Es war ja nicht nur ich oder so, da ich jetzt dort alleine irgendwo da saß und mein Wort bewegt habe. Ihr habt ja alle mitgefastet, gebetet und das auch mit bewegt, so gut wie es jeden Einzelnen halt möglich war. Dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Und das, denke ich, wollte der Herr auch so bewegen oder wollte das auch so sehen. Ja, und okay, dann bin ich also meinen Weg Dorf für Dorf weitergegangen, habe Dorf für Dorf die Dinge bewegt, ne, habe immer mal wieder auch andere Stellen bewegt, immer wieder andere Bibelverse, und bis das Ding sich immer mehr in die richtige Richtung bewegt hat. So, dann kamen auch Ärzte auf einmal und gesagt, ah, wir bei Ihnen sind wir optimistisch. Ja, klingt schon besser. Und bis ich dann irgendwann gehört habe, okay, letzter Krankenhausaufenthalt, die eine Sache noch, und dann geht es in die Reha, dann geht es in die Nachsorge, und dann könnte man schon mehr von diesem Punkt Erfüllung sprechen. Na, aber es war ein Weg. Ich würde mal den Stuhl noch weiter hinten hinstellen, weil ich sage mal so, diesen Punkt irgendwie, wie kann man den festhalten? Keine Ahnung. Ich fühle mich immer noch auf dem Weg dahin. Ne? Der Herr hat gesagt, man ist geheilt. Ne? Aber jeden Tag, Schritt für Schritt, geht man einfach weiter. Weil der Herr will ja, dass wir auf dem Weg bleiben. Er will, dass wir auf dem Weg des Glaubens bleiben. Und nicht jetzt sagen, okay, jetzt bin ich ja geheilt. Jetzt kann ich das ja alles lassen. Nee, das will er nicht. Er will, dass wir weitergehen. Ne? Er will, dass wir weiter immer das im Blick haben, was er uns gesagt hat und gezeigt hat. Hebräer 10, 38 und 39 ist mir im Sommer nochmal sehr durch den Kopf gegangen, wo ich auch nochmal Situationen hatte, mit denen ich noch nicht ganz umzugehen wusste. Und zwar, ich kann das kurz erklären, ich hatte relativ Medikamente genommen, mit denen man mit sehr viel Flüssigkeit einnehmen muss. Ja, okay, und dann kam so die Anfang im Juni, so Ende Juni, Anfang Juli die Hitze. Und das hat mir doch ein bisschen zu schaffen gemacht, gerade wenn ja, längere Wegstrecken zurückzulegen waren. Und ja, einmal war dann auch noch das Wasser alle, wo ich doch relativ viel gebraucht habe. Und da hatte ich dann auch ein bisschen mit Panik zu tun. Ja, hat meine Frau dann auch dort in der Nähe relativ teures Wasser gekauft. Das war mir aber völlig egal, ich wollte einfach nur was trinken. Und an demselben Tag habe ich mir dann aber irgendwie innerlich mich zurechtgerückt und gesagt, eigentlich musst du dich gar nicht so reinsteigern, auch wenn das vielleicht so ist momentan die Situation. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, diese Stelle, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und dann hatte ich die Situation, dass wir dort an einem Strand waren, dass wir aber unsere Badesachen noch nicht dabei hatten. Und ich musste mit unseren zwei größeren Söhnen zurückgehen und die Taschen holen, was noch mal relativ Stück war, vom Parkplatz bis zur Badestelle. Und da habe ich mir gesagt, okay, mein Gerechter wird aus Glauben leben, du gehst jetzt mit den Jungs davor und holst die Taschen ganz normal, als wäre nichts gewesen. Und mit diesen Worten im Kopf war die ganze Panik weg, war alle Angst weg, und ich konnte sogar die Strecke laufen und auch noch die Tasche tragen, ohne dass ich irgendwo innerlich Bedenken hatte wieder oder mich wieder gleich wieder reingesteigert hatte, weil nicht gleich die nächste Flasche Wasser in der Nähe war. Wohlgemerkt so bei 30 Grad in der Sonne oder vielleicht auch im Schatten. Genau, also diese Stelle, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Also jeder von uns hat jeden Tag immer wieder die Wahl. Ziehe ich mich zurück, lasse ich mich vom Feind in die Ecke drängen oder gehe ich vorwärts und glaube und spreche seine Worte aus. Spreche aus, was er mir zugesagt hat, auch wenn die Situation überhaupt nicht so aussah. Beim Josef sah es auch gar nicht mehr so aus, als würden sich seine Brüder vor ihm verneigen. Ganz und gar nicht, wenn er als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Aber irgendwo muss er ja innerlich daran festgehalten haben, dass es noch geschehen wird, was Gott ihm gesagt hat. Ohne Hochmut und Stolz. Und es ist dann auch tatsächlich dazu gekommen. Ne? Also wir haben immer die Wahl. Sprechen wir weiter das Wort Gottes aus, sprechen wir es im Glauben aus, entscheiden wir uns dafür und halten daran fest, oder lassen wir uns von diesen ganzen Umständen um uns herum davon abbringen und sagen, okay, hat doch alles keinen Sinn. Jetzt haben wir das und das gehört. Nee, das passt mit der Verheißung Gottes absolut nicht zusammen. Ach, legen wir das Ding beiseite, schieben wir es weg. Nee, bringt doch alles nichts und stecken den Kopf in den Sand. Nee, wir halten fest, weil wir eben nicht zurückweichen. Weil wenn wir das tun, wird die Seele Gottes an uns kein Wohlgefallen haben. Und das ist doch unser höchstes Ziel, dass Gott Gefallen an uns hat. Dass wir zum Wohlgefallen des Vaters leben. Ne? Also wir entscheiden uns neu. Ich nehme auch den Vers 39 gerne im Gebet zum Proklamieren. Sage ich dann, ich aber bin nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und wenn ich mich dafür entscheide, ne, im Glauben zu leben, im Glauben zu gehen, ne, dann werden sich auch die inneren Gefühle entwickeln, diese inneren Emotionen. Ne, die werden nachziehen. Die werden einfach sagen, okay, mein Gott ist ein Gott, der alles kann und ich glaube ihm und er wird auch das bewirken, was ich jetzt noch nicht sehen kann. Und wir entscheiden uns zum Glauben zur Gewinnung des Lebens, zur Gewinnung der Seele. In Hebräer 11,1 gehen wir noch einfach einen Vers weiter, wird noch mal definiert, was ist eigentlich Glaube? Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Nochmal eine andere Übersetzung, das war jetzt Elberfelder, noch eine andere Übersetzung von Dr. Roth, wo ich Neues Testament mit Erklärung habe. Es ist aber der Glaube eine feste, eine Grundlage, Gewissheit und Besitzurkunde dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen, die man nicht sieht. Also der Glaube in der Elberfelder spricht gleich von Verwirklichung. Ne? Also der Glaube ist eine Verwirklichung. Auch wenn wir die Dinge jetzt noch nicht anfassen können oder real sehen können. Aber wir sind der festen Überzeugung, es wird sich erfüllen. Es wird irdisch real erfahrbar. Bei Roth bringt er gleich drei Aussagen, was ist Glaube? Er redet hier von, oder hat es so übersetzt, mit einer festen Grundlage, worauf man stehen kann, einer festen Gewissheit. Also Glaube ist wie eine feste Gewissheit, dass es so ist und dass es so geschehen wird. Also ungefähr so wie, okay, ich weiß, meine Geldbörse ist im Rucksack und ich muss jetzt auch nicht nachschauen, dass sie wirklich drin ist. Na, das ist Glaube. Ja, der Glaube ist, man weiß, was man hat. Na? Und dann diesen Begriff finde ich sehr stark, Besitzurkunde. Na? Also ein Dokument, was anzeigt, dass das, was man hat, einem auch wirklich gehört. Ne? Besitzurkunde. Ein Dokument, was anzeigt, was man wirklich besitzt oder hat. Und wie oft hat Jesus im Johannesevangelium gesagt, wer glaubt, der hat. Wir haben es ja draußen dran stehen, Johannes 3,16. Oder Johannes 3, 36, wer es nochmal nachlesen will. Oder 5, 24, immer, wer glaubt, hat. Punkt. Ob du das nur in dem Moment siehst oder nicht, oder ob du es schon anfassen kannst, ist nicht der Punkt für den Herrn. Im Geistlichen ist es beschlossen. Was in den Himmeln einmal beschlossen ist, wird im Irdischen real erfahrbar werden. Wann es geschieht, ist allein die Entscheidung Gottes und nicht unsere. Im zweiten Teil, bei der Übersetzung von Dr. Roth, die ich vorgelesen habe, steht dann, ne, dessen, also Besitzurkunde dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn du wirklich von etwas felsenfest überzeugt bist, dann wird dich auch niemand davon abbringen können. Dann wird auch niemand dir das ausreden können. Und so muss unser Glaube sein. Felsenfest überzeugt zu sein. Zum Beispiel, wie wenn da jemand, du bist davon überzeugt, okay, jetzt ist die Ampel rot und ich gehe nicht über die Straße. Und jemand kommt, ach nee, das ist kein Rot, das ist grün. Ne? Das ist, so überzeugt müssen wir sein von unserem Glaube. Niemand kann dich von deiner Meinung abbringen. Wenn er auch noch so viel redet ringsherum, er sollte keine Chance haben. Dann steht hier ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen. Also entweder ein Ding, ein Gegenstand, also wenn ich den Ball in der Hand halte, dann habe ich ihn in der Hand. Dann kann nur niemand sagen, okay, nö, du hast keinen Ball in der Hand. Nein, der Ball ist in der Hand. Punkt, aus. Hier siehst du ihn doch. Gut. Oder der Ausdruck Tatsache, wenn ich dir heute sagen würde, okay, oder nehmen wir anders gesagt, die Tatsache ist, dass wir heute hier im Gottesdienst sind. Na, das ist eine Tatsache. Und da kann auch niemand sagen, okay, nee, du bist nicht im Gottesdienst. Nee, du bist im Gottesdienst. Du sitzt heute hier. Na, am Busbahnhof, hier in der Freien Gemeinde Zschobau sitzt du hier. Punkt aus. Na, sind alles solche geistlichen Realitäten. Na, und wenn der Herr sagt, du bist geheilt, du bist wieder hergestellt, dann ist das real. Na, und interessant ist, dass auch hier an der Stelle im Hebräer 11,1 immer dieser Nachsatz kommt, die man nicht sieht. Na? Also im Geistigen bei Gott alles fest beschlossen. Na? Aber nicht immer sehen wir alles sofort. Deswegen ist meine Überschrift auch Glaube, der noch nicht sieht, aber sehen wird. Jeder von uns hat persönliche Zusagen Gottes oder hat auch Herausforderungen. Na, lasst uns auch gemeinsam, wenn wir das im Gespräch teilen, ne, lasst uns gemeinsam dafür glauben, dass der Herr Zusagen erfüllt oder halt bei Herausforderungen, bei Problemen eingreift, ne, zu seiner Ehre. Ne. Und auch als Gemeinde, die fehlen mir jetzt auch in der Hand bei der Vorbereitung, haben wir auch eine ganze Liste. Na? Ich greife einfach mal eine Sache raus. Feuer der Erweckung auf Kindern, Teenies und Jugendlichen. Na? Oder Ort von Heilung und Befreiung. Einfach nur mal, um zwei Punkte zu nennen. Hast du weiter Glauben dafür? Ich stehe auch hier. Der Arzt hat zu mir im Frühjahr gesagt, seien Sie froh, dass Sie überhaupt noch leben. So, jetzt hast du Glauben. Und das hat auch der Herr mir so gesagt. Das ist allein mein Leben in dir. Mach, was ich dir sage. Gut. Na? Also, wenn der Herr mich jetzt heute hier stehen lässt, ist allein seine Gnade. So. Und wenn der Herr uns Verheißung als Gemeinde gegeben hat, wird er sie auch erfüllen. Na? Punkt. Und wir haben wirklich hier eine ganze Liste. Ich denke, jeder von euch hat den Zettel. Wer nicht, kann es auch nochmal von mir kopieren. Und wir können das dem Herrn hinbringen. Wir können einmütig vor dem Herrn sein und sagen, pass auf, du hast es gezeigt. Manche Dinge sind mehrfach bestätigt. Noch bei mir war das Wort Psalm 118, Vers 7 mehrfach bestätigt. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Mehrfach. Genauso hat es dann auch der Arzt in der ersten Nachsorgeuntersuchung fast gesagt. Seien Sie froh, dass Sie überhaupt noch leben. Und da brauchen wir Folgendes. Noch eine Bibelstelle. Hebräer 6, 11 und 12. Erstmal noch der Elberfelder. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also hier kommen zwei Worte vor. Einmal Eifer und dann, dass wir nicht träge sein sollen. Und wir müssen aufpassen, weil der Feind will, dass wir träge werden. Dass wir träge werden, die Verheißungen, die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, weiter ihm hinzubringen, weiter dran zu bleiben, weiter dafür zu beten. Ne? Der Feind will, dass wir träge werden. Und wir dürfen dem nicht nachgehen, sondern müssen mit Eifer daran gehen, die Dinge, die Gott uns persönlich gezeigt hat, aber auch die er uns jetzt hier als Gemeinde zeigt und gezeigt hat, ihm hinzubringen. Ein Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Also ein Eifer zu sagen, okay, auch darum, ob mein Name in den Himmeln angeschrieben ist, laut Lukas 10, Vers 20. Ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber der Bibelvers sagt es gerade so. Und auch ein Eifer dafür, dass wir eben Nachahmer derer werden, wie der Vers weiter sagt, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Ja, wir haben ja gesagt, Verheißungen kann man auch jetzt sagen, die Zusage Gottes. Und wir sollen ja Nachahmer derer sein, die wir auch in der Bibel, ne, in der Bibel, von denen wir auch in der Bibel lesen. Ob das nur Josef ist oder ob das Abraham ist oder David oder viele andere Glaubenshelden, von denen wir in der Bibel lesen. Ne, wir sollen ihre Nachahmer sein. Und wie der Konrad schon richtig gesagt hatte, wir haben heute den Heiligen Geist, wir haben Geschwister um uns herum, wir haben eine Gemeinde. Josef im Gefängnis oder beim Potiphar als Sklave hatte das alles nicht. Na? Genau, und das Eifrigsein ist ja auch eine Sache des Fleißes. Ich lese nochmal die Übersetzung von dem Herrn Dr. Roth vor. Hebräer 6, 11 und 12, noch einmal, nur mit anderer Übersetzung. Wir begehren aber, dass ein jeder von euch denselben Fleiß und Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und geduldiges Harren die Verheißungen erben. Also es ist vielleicht ein bisschen neudeutscher zu sagen, von Fleiß zu sprechen und von Eifer. Ne? Also er übersetzt es hier, denselben Fleiß und Eifer, um diese volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende zu haben, um eben nicht träge zu werden. Und das ist beständiger Kampf, in dem wir stehen. Ne? Nicht diese Trägheit zuzulassen, nicht zu sagen, okay, heute müssen wir mal nicht das alles, heute müssen wir mal nicht so lange beten und das alles immer wieder den Herrn hinbringen. Oder heute machen wir mal, gucken wir mal, was weiß ich, eine Fernsehsendung an und setzen uns mal gemütlich aufs Sofa, darf man alles mal machen. Die Frage ist aber, was ist in unseren Herzen? Ne? Was ist in unseren Herzen, wie der Konrad schon gesagt hat? Was regiert uns? Und ist es dann für uns das eine oder das, was wir erleben, das, nach was wir uns sehen? Oder ist es wirklich der Herr, dass wir uns nach ihm sehen und das, was er uns verheißen hat? Na? Was ist unsere Sehnsucht? Was ist unsere Herzensmotivation? Na? Und das wird sich auswirken. Und wenn unsere Herzensmotivation eben der Herr ist und das, was er uns persönlich oder auch für die Gemeinde verheißen hat, dann wird sich das auswirken, dass wir eben mit Eifer im Gebet sind, mit Eifer im Wort sind, mit Eifer auch dran sind, die vorbereiteten Werke zu tun, die er uns zeigt. Das wird sich auswirken. Eben, dass wir nicht träge werden und dass wir die nachahmen können, die durch Glauben und geduldiges Ausharren oder geduldiges Harren die Verheißungen für sich bereits in Anspruch genommen haben. Okay, soweit auch erstmal von mir. Ich bete noch kurz. Danke, Herr, dass du gut bist. Danke, dass du uns Leben gibst. Danke, dass du uns den Glauben gezeigt hast. Danke, dass dein Reich ein ewiges Reich ist. Wir glauben dir, dass du uns da hineinnimmst. Wir glauben dir, dass wir und vertrauen dir fest, dass du deine Zusagen an uns persönlich, aber auch an die Gemeinde, an alle Geschwister erfüllen wirst. Denn du bist ein Gott, der gibt. Du bist ein Gott, der uns unsere Schuld vergibt. Du bist ein Gott, der heilt. Danke, dass du auch bei mir am Wirken bist, am Wirken warst und mich geheilt hast, auf dem Weg der Heilung gebracht hast. Danke, dass du genauso auch Einzelnen auch hier begegnen wirst, in den Situationen, die sie haben, in den Herausforderungen, die sie haben oder auch, wo sie Heilung brauchen. Danke, dass du es bewirken wirst zu deiner Ehre. Und danke, dass du auch deine Verheißung für die Gemeinde erfüllen wirst und dass du es hervorbringen wirst. Wir erinnern dich daran, Herr. Und wir preisen dich jetzt schon für dein Eingreifen, für dein Wirken und für das, was wir mit dir noch erleben werden. Amen.